Und damit hallo und herzlich willkommen zur Impact-Runde, unserem Podcast über Gründerinnen und Gründer, die die Welt ein bisschen besser machen wollen, aber mit einem Geschäftsmodell. Und einen von dieser Sorte haben wir heute bei uns sitzen, Nathanael Meyer von Valuverde. Hallo.
Grüße, schön hier zu sein, Alex. Ich freue mich ein bisschen was zu erzählen, was wir machen. Und sehr, sehr schön hier zu sein. Danke.
Valuverde, darüber werden wir gleich viel reden, ist quasi ein Fintech für Genossenschaftsanteile. Und das müssen wir uns im Detail erklären lassen. Aber erstmal wollen wir ein bisschen schauen, wo du eigentlich herkommst. Denn ursprünglich hast du was Ähnliches gemacht wie das, was wir hier machen, nämlich Journalismus. Wie war dein erstes Berufsleben, bevor du zum Gründer geworden bist?
Boah, vielfältig, würde ich sagen. Also ich habe ja in einem Studium in Nürnberg angefangen, Journalismus zu studieren. Ich habe es auch abgeschlossen, habe währenddessen ein Online-Magazin gegründet mit der tollen Idee, keine Werbung zu machen. Das hat für ein phänomenales Crowdfunding gereicht, aber jetzt nicht für die langfristige Stabilisierung quasi. Aber war super reinzukommen, zu erfahren, habe bei verschiedenen Medien gearbeitet. Und habe dann aber, als wir nach Leipzig gezogen sind, weil ich hier meinen Master gemacht habe, in Halle in Politikwissenschaften, festgestellt, es gibt hier halt keine großen Zeitungen oder Medienhäuser. Und so bin ich dann quasi in die Politik gegangen oder in die Public Relations, Public Affairs, halt quasi mal Seitenwechsel. Habe dann Öffentlichkeitsarbeit gemacht für einen SPD-Abgeordneten eine lange Zeit, bevor ich dann in die Finanzindustrie gewechselt bin quasi zu Evergreen, habe da in Sales aufgebaut, Public Affairs, Public Relations, also immer alles so mit außen. Und das war so quasi mein Leben davor, was mich aber auch ein bisschen, also ich glaube, ohne die Erfahrungen hätte ich das, was ich jetzt mache, wäre ich nie drauf gekommen, das zu tun.
Die letzte Station, die du gerade beschrieben hast, das war ja auch schon ein Startup, auch im Finanzbereich unterwegs. War das dann so der Moment, wo dir irgendwann bewusst geworden ist, Moment, hier gibt's was Interessantes, insbesondere mit Blick auf die Energiewende, oder gab es einen anderen einschneidenden Moment?
Also es hat auf alle Fälle mit damit zu tun. Also erstmal der ganze Aspekt, hättest du mich vor, weiß ich nicht, 15 Jahren gefragt, so am Anfang des Studiums, ob ich mal in die Finanzindustrie gehe, hätte ich gesagt nein, weil so irgendwie die Finanzindustrie ist das böse par excellence neben der Pharmaindustrie. Aber dass es da auch einen guten Aspekt gibt, das war mir ja nicht bewusst. Und ohne Evergreen, glaube ich, hätte ich ganz viele Einblicke und auch diese Wirkungsweisen gar nicht kennengelernt. Aber drauf gekommen bin ich durch mein politisches Engagement. Also ich hatte mit Stadtwerken zu tun. Ich bin mehr ein Sozialdemokrat und die haben halt immer geklagt, dass es kein Geld gibt für die Energiewendefinanzierung. Und dadurch, dass ich ja in einer Finanzdienstleistung gearbeitet habe, war mir bewusst, das Geld ist eigentlich da. Es ist vielleicht nur nicht da, wo es hingehört. Und das war so der Moment, dass ich dann gesagt habe, das kann nicht sein. Also es ist schön, Aktienanleihen zu machen, aber wenn es darum geht, also die Energiewendefinanzierung vor Ort, das, was wir ja aus meinen tiefsten Winnern brauchen. Also ich glaube daran, dass wir, ne, die Energiewende schafft ja nicht nur bezahlbare Energie, sondern wir sehen es jetzt wieder mit dem Iran-Krieg, welche Abhängigkeiten wir einfach haben an fossilen Energieträgern, dass wir das schaffen müssen. Das war so der Moment, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich was eigen, also jetzt muss ich mich dem Problem quasi widmen.
Und in der Tat widmen sich ja schon durchaus sehr viele Startups der Energiewende. Ich glaube, im vergangenen Jahr 25% aller Neugründungen waren Green Tech. Ja. Jetzt seid ihr natürlich ein Finanzdienstleister mit Valuverde, leitet aber das Geld sozusagen dorthin, wo die Energiewende umgesetzt wird, in dem spezifischen Fall in Genossenschaften.
Ja.
Vielleicht für diejenigen, die sich nicht damit auskennen, was ist eine Genossenschaft und warum ist sie so besonders und auch besonders attraktiv?
Also die Idee war tatsächlich, sehr mehr von Stadtwerken gesprochen und aber auch festgestellt, dass es bei 6 von 10 Stadtwerke-Geschäftsführungen hatten jetzt nicht unbedingt Lust auf die Energiewende. Das ist alles sehr politisch, alles sehr verwaltungsnah, langsam und sehr schwer dort irgendwie dann auch den nötigen Drive reinzubringen, der nötig ist. Und da sind Genossenschaften, also Energiegenossenschaften aufgeploppt und ich war selbst so, krass, okay, ich meine, ich bin Sozialdemokrat, ne? Ich habe eigentlich so eine Nähe zu Genossenschaften, aber mir war das nicht bewusst, dass es die gibt. Und im ganzen Umfeld, Freundeskreis, fanden es dann alle spannend, wenn ich darüber erzählt habe, was die machen. Aber es war so, okay, kenne ich nicht und wie kann man da mitmachen oder Anteile zeichnen etc. Und war dann super schwer. Und so war dann, das war so der Moment, sagen, okay, lass Energiegenossenschaften machen, weil die wollen, die sind bürgernah, weil am Ende ist eine Genossenschaft nicht krass anders als ein Aktienkonzern oder ein Aktienunternehmen. Alle können Anteile zeichnen, Geld reingeben, profitieren von Ausschüttungen. Aber Genossenschaften haben halt den Unterschied im Wesentlichen, dass die Stimme pro Person ist und nicht auf Basis der Anteile, dass sie immer auch einen gemeinwohlorientierten Zweck haben. Das heißt, tatsächlich schauen, okay, wie können wir lokal, regional wirken? Was können wir noch neben dem reinen Geschäftsmodell machen? Also indem sie zum Teil soziale Aspekte bedienen, da aktiv werden. Und ich verliebe mich aber auch mit jeder neuen Genossenschaft, die wir onboarden oder mit denen ich spreche, mehr in das ganze Feld, weil die sind super divers, aber alle unglaublich motiviert, jetzt im Energiebereich erneuerbare Energie entlang zu schaffen, bezahlbare Energie zu schaffen. Aber es gibt ja Genossenschaften, mit denen wir sprechen, die so im Sozialbereich aktiv sind, Pflegeheime betreiben, genossenschaftlich, also wo es nicht um die reine Gewinnmaximierung der Pflege geht, sondern die Pflegenden oder deren Familienangehörigen Teilhaber sind und dann halt auch davon profitieren oder nicht, also dann vielleicht nicht finanziell profitieren über Dividenden, sondern halt über einen günstigeren Pflegeplatz und tatsächlich das Wissen, dass die Menschen dort sich Zeit nehmen für die Pflege der Personen. Und das ist, also, unglaublich. Ich bin wirklich ich werde immer mehr und mehr zu einem Fan und einfach auch, wie gesagt, ich habe mich verliebt in Genossenschaft.
Ja. Und du hast das eben schon mal kurz gesagt mit den Anteilen. Also, es ist ja so, wenn ich das richtig verstehe, es spielt keine Rolle, ob du 100 Euro in eine Genossenschaft investierst oder 100.000. Am Ende bei der Mitgliederversammlung hast du das gleiche Stimmrecht.
Genau. Und das ist ja der große Unterschied. Ne? Also ich hab auch, glaube ich, 2 Mercedes-Aktien. So von, 5 oder 6 Jahre oder 7 Jahre. Das ist, keine Ahnung, ich habe 0,00001% Stimmrecht oder so. Also es lohnt sich. Ich muss auf keine Hauptversammlung von Mercedes gehen, um da meine Stimme oder mein Stimmrecht zu erheben. So während BlackRock 5% oder 6% hält und andere große Kapitalverwaltungsgesellschaften am Ende bestimmen, wo es lang geht. Bei einer Genossenschaft geht das nicht. Da kann jeder, egal ob man 100 Euro Einheit hat oder ob man 100.000 Euro quasi Anteilen hat, man hat genau das gleiche Stimmrecht, immer eins. Und das ist fair und auch so, deswegen sagt man auch ein bisschen so eine demokratische Unternehmensform.
Ja, demokratisch auf jeden Fall, aber es bringt natürlich auch andere Spielregeln mit sich.
Ja.
Warum ist es denn trotzdem so attraktiv für diejenigen, die die Genossenschaften gründen, also für zum Beispiel die Bürgerwerke oder Stadtwerke?
Aus verschiedenen Gründen. Einmal kannst du relativ, also mittlerweile ist es eine der digitalsten Unternehmensformen. Man kann, das ist ja unser Vorteil, seit dem 01.01.25 digital Anteile zeichnen, also voll digital. Man kann sie mittlerweile sogar voll digital gründen. Und man hat halt schon auch ein sehr, sehr großes Ökosystem und kann mit einem sehr, also nicht sehr einfach ist übertrieben, aber man kann relativ einfach es ermöglichen, die Bürgerinnen und Bürger an Infrastrukturprojekten zu beteiligen und sie teilhaben zu lassen. Das ist ja auch so die ganze Grundidee. Anders als jetzt bei einem klassischen Unternehmen, wo man sagt, okay, wir haben ein Unternehmen, wir gründen das jetzt und wollen möglichst viel Gewinne erwirtschaften für wenige Personen. Dazu sagen, okay, wenn es das eine alleine nicht schafft, das schaffen wir halt gemeinsam. Und jetzt hat es ja auch angefangen. Man hat angefangen dort, wo es eben vielleicht nicht die größte Rendite gibt, das jetzt zu machen, sondern was wir die Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, schon vor 150 Jahren, lass uns zusammentun und selbst eine Bank einfach gründen und machen oder lass uns selbst für sozialen Wohnungsbau sorgen, wenn es eben keine Unternehmen gibt, die das hier machen. Und bei Energie das Gleiche. Wenn am Ende sich sagt, ja, also wir profitieren hier nicht davon, lass uns zusammentun und das machen. Und das ist das, was es so attraktiv macht, weil es im Verhältnis auch zum einem Aktienkonzern, wo man auch Anteile quasi rausgeben kann, entspannt ist, einfacher ist und es natürlich die Möglichkeit gibt, sowas aus einem, ja, also aus, einfach aus einer Bürgerschaft heraus zu machen. Das ist so, glaube ich, das größte Interesse, warum man es macht. Und dazu kommt dann, es sind oft Menschen, die auch noch darüber hinausdenken, denen es wirklich auch nicht nur um Gewinne geht, sondern auch um Gemeinwohlinteressen, lokale Interessen zu schauen, okay, insbesondere in Ostdeutschland, wie können wir es schaffen, lokale Wertschöpfung einfach zu steigern und nicht, ich meine, in Sachsen-Anhalt fließen 80% der Gewinne aus erneuerbaren Energieanlagen fließen halt aus Sachsen-Anhalt ab in die Konzernzentralen in anderen Bundesländern. Die Energiegenossenschaften Sachsen-Anhalt, die arbeiten lokal, wirtschaften lokal und versteuern ihre Gewinne halt auch lokal. So, und das ist ein Unterschied, wo viele Menschen, glaube ich, sagen, das ist genau das Richtige für uns.
Ja, das ist sozusagen der Status quo der Genossenschaften. Wo kommt jetzt Valuverde ins Spiel und was ist sozusagen der Mehrwert, den ihr bietet?
Ja, also die Grundidee war, wir haben es uns angeguckt und da waren alles noch papierbasierte Prozesse. Es war so November, Dezember 24. Wieso ist alles papierbasiert? Ich kann heute Virtual Republic in 5 Minuten eine Aktie digital kaufen. Ich kann Spezialfonds digital kaufen mit wenigen Klicks, Private Equity etc. Aber warum muss ich PDF ausdrucken, ausfüllen, per Post hinschicken? Also das mache ich nicht. Das habe ich fürs Elterngeld gemacht, da habe ich aber was bekommen. So, wieso ist es nicht digital? wir hatten dann festgestellt, Mitte Januar, okay, es ist nicht digital, weil es gab 24, war es noch nicht erlaubt. Mhm. Und war so, ja, aber das ist doch, lass einfach eine Plattform bauen. Lass Menschen es sichtbar machen, lass sie vergleichbar machen, dass du es sehen kannst. Was gibt es für Genossenschaften? Was machen die? Wie viele Mitglieder haben die? Was haben die ausgeschüttet die letzten Jahre? Also die einfach erstmal eine Infrastruktur, so eine Plattform zu schaffen, um Genossenschaften sichtbar zu machen, dass du es genauso einfach machen kannst, wie du es heute mit Aktien gewohnt bist. Und das Ganze haben wir, bieten wir auch jetzt Banken und Partnern an, die das dann quasi in ihr, also nicht Crowd-Investing-Plattform einbetten können, in ihr Banking-Interface einbetten können und das als neue Asset-Klasse mit echter, also eine, so als echte Impact-Investing-Asset-Klasse ihren Kundinnen und Kunden anbieten zu können, die ja, wenn man sich Studien anschaut, wollen, will ein Großteil der Menschen wirklich nachhaltig investieren, aber halt konkret und nicht irgendwie Nvidia-Aktien, weil für die meisten ist Nvidia halt kein per se nachhaltiges Unternehmen.
Ja, ein paar 100% Gewinn
ja, kann man mitnehmen.
Aber in der Tat, das Investment in nachhaltige Energiewende ist ja das eine, aber auch die Höhe, mit der man anfangen kann. Also ich habe ja vorhin gesagt, 100 Euro ist, glaube ich, so ungefähr so das Niedrigste, was man bei euch investieren kann, 100, 200 Euro.
Ja, genau, wir haben eine mit 60 Euro, die Olegeno aus Oldenburg. Aber ja, so ich glaube, also die Niedrigste, die ich auch kenne, das sind 50 Euro, wenn jetzt über ein Gespräch so. Mhm. Aber darunter eigentlich nicht so. Der Durchschnitt ist so bei 100, 200 Euro pro Anteil.
Genau. Ja. Wenn ich jetzt eben, sagen wir mal, Student bin, ziehe mit meinen ersten 100 Euro los und sage, bevor ich es in Nvidia oder Rheinmetall investiere, möchte ich in die Energiewende oder daran partizipieren. Wie komme ich dahin? Also ich gehe auf eure Website wahrscheinlich. Dort gibt es dann eine Auswahl an, ihr habt jetzt über 20 Genossenschaften. Genau. Wie ist der Prozess dann ab dem Moment?
Also entweder kommst du direkt über uns oder vielleicht, ne, so, wir haben ja erste Partner live. Irgendwann gehst du vielleicht zu deiner nachhaltigen Bank in die App, siehst es da und dann musst du gar nicht mehr zu uns kommen, sondern du bist schon da, wo du bist. Der Prozess dahinter ist dann immer der gleiche. Also wir im ersten Schritt listen wir Genossenschaften. Da haben wir jetzt 22 live, 23, 24. Sind fertig, die gehen jetzt im Next Live und genauso, dass das werden Stück für Stück mehr. Machen sie vergleichbar, machen sie transparent, da relativ ähnlich wie in der Aktien oder wie es halt, wie du es bei Aktien gewohnt bist. Und auch der Prozess danach ist relativ ähnlich. Also du kannst es dir angucken, du kannst auch vergleichen und quasi die für dich passende finden, ist jetzt die, ja, willst du es da machen, wo du wohnst, zum Beispiel in Berlin oder in Ludwigshafen, oder willst du das da machen, wo du, keine Ahnung, wo du siehst, will ich, dass hier mehr passiert, dann zum Beispiel, wenn du sagst, dass Osten was passiert, dann vielleicht in Leipzig, also du kannst es aus verschiedensten Kriterien auswählen, sei es, welche Projekte magst du oder magst du nicht, magst du keine Windkraft, etc. Oder geht es dir um die höhere Dividende? Das ist ja auch ein legitimes Interesse, ne? Also je nachdem, was einem da persönlich wichtig ist, da kann man es anschauen, dann als Unternehmen oder Privatpersonenanteile zeichnen und das ist dann so ein relativ einfacher, normaler Prozess. Ich gebe einmal meine Daten ein, also die wir abfragen müssen, KYC-technisch, wie ich heiße, wo ich wohne. Okay. Die Bankverbindung für die Ausschüttungen ist natürlich wichtig. Und dann geht der Antrag zur Genossenschaft, die entscheidet dann darüber, ob sie dich aufnimmt oder nicht, weil im Gegensatz zu Aktien ist das auch ein Primärkapital. Das heißt, ich habe wirklich einen nachweisbaren Effekt in meinem Geld. Bei Aktien habe ich immer nur einen Sekundäreffekt, weil ich kaufe die Aktien nicht vom Unternehmen direkt, sondern ich könnte dir jetzt meine Mercedes, also du könntest quasi Mercedes-Aktien kaufen und ich könnte meine verkaufen, aber es wäre eher so ein von einer Person zur anderen Person. Und dann geht es zur Genossenschaft, die nimmt dich auf, du bist dabei, siehst, okay, was passiert, hältst deine Dividenden, aber der Prozess ist relativ einfach und spätestens beim zweiten Mal sind alle Daten ja auch da, dann ist es tatsächlich etwas von, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Klicks, also bis du den Anteil gezeichnet hast. Und wir haben fragen ja auch immer wieder die Userinnen und User ab und ich glaube, der längste Prozess waren 10 Minuten und das war auch, weil wir einen Bug hatten im System am Anfang noch, aber deswegen.
Genau. Bugs gibt es nur am Anfang bei Softwareentwicklung, das wissen wir alle.
Na, hoffentlich.
Aber wie geht es dann weiter? Hm. Also du hast vorhin ja auch so Plattformen genannt, auf denen man normalerweise zum Beispiel Wertpapiere handeln kann. Gibt es dann auch sozusagen ein Dashboard, ein Portfolio? Wie kann ich dann sozusagen den Überblick behalten über meine Investments?
Also wie es bei den Partnern aussieht, ist Sache der Partner. Das ist völlig unterschiedlich. In denen auch, wie wir das, wir sind ja mehrere Partner gerade im Gespräch, die jetzt auch live gehen werden. Also da ist sieht dann schon echt unterschiedlich aus. Das muss halt auch zu deren Design und Auftreten passen. Wir liefern, also wenn du es bei uns direkt machst, für den Nutzer natürlich ein Dashboard, wie man es gewohnt ist, also einmal, wie viele Anteile hältst du, wie hoch ist das Volumen, dann aber auch die CO2-Einsparung auf Basis deiner Anteile, die man hält, um zu sehen, okay, so und so viel CO2-Äquivalent spare ich quasi ein durch die Zeichnung. Das verändert sich ja natürlich auch. Mhm. Ne? Wenn jetzt mehr Anlagen gebaut werden von der Genossenschaft, dann steigt ja auch deine, also die Wirkung, die man selbst hat, wenn nicht in dem Maße genauso viel Anteile ausgegeben werden, sodass man vielleicht sogar mit demselben Anteil heute, nächstes Jahr, mehr CO2-Äquivalent einspart. Und das geben wir dem Partner natürlich auch zur Verfügung. Das zeigen sie meistens auch, weil das ist ja der große, einfach auch emotionale Wert dahinter. Dieses, okay, ich habe tatsächlich eine Wirkung, weil ich kann diese Wirkung wirklich nachrechnen von der Anlage hin zum echten Teilhaber dieser Anlagen. Oder das sind ja, die haben ja nicht nur eine, die haben ja zum Teil, wir haben eine Genossenschaft über 140 PV-Anlagen. So. Und das sieht ja, es gibt eine Postbox, wo man Informationen jetzt dann reinkriegt. Wenn Generalversammlung ist, die Einladung. Wenn die Genossenschaft neue Projekte plant oder umsetzen will und dann zum Teil ja nochmal, das ist ja das Schöne, auch das kundtut, aufruft, dann auch ganz oft so kleine Einweihungsfeiern macht, das bekommt man dann auch rein. Das ist aktuell noch so gemischt, dass die Genossenschaft ganz oft dann direkt dem Mitglied schreibt. Und wir es jetzt auch sukzessive halt über die Postbox nachziehen, dass du es dann auch in die Postbox kriegst. Bei uns direkt natürlich, aber auch bei den Partnerinnen oder bei den Partnerunternehmen, mit denen wir agieren.
Ja, jetzt hast du schon gerade Zahlen angesprochen und Messen. Reden wir mal über Zahlen. Ihr habt jetzt seit knapp einem Jahr ungefähr live. Wie viel Geld wurde über euch schon investiert und von wem kommt das eigentlich? Wer sind eure Kunden und Kundinnen?
Ja. Wir haben jetzt nicht ganz 20.000 Euro über die Plattform abgewickelt, knapp drunter, also bisschen auch einen Aspekt schaffen, wir es im April noch die 20.000 zu knacken. Sonst wahrscheinlich im Mai. Von den Menschen ist es super unterschiedlich. Also wir haben ein paar Unternehmen, noch in kleinerem Maße, die es machen. Sonst hauptsächlich Privatpersonen. Und was schön ist, ist so der Durchschnitt der Zeichnerinnen und Zeichner ist 36 Jahre alt, was erheblich jünger ist als das Bestandsmitglied einer Genossenschaft. Die sind eher so bei 55, 60 im Durchschnitt. Wir haben auch eine deutlich weiblichere Gruppe an quasi Zeichnerinnen als jetzt bei der klassischen Genossenschaft. Sind wir jetzt bei so, variiert immer ein bisschen, so um die 25% schwankt es. Das Ziel ist da natürlich auch noch eigentlich mehr, aber wenn wir reden von Genossenschaften, im Wesentlichen zwischen 15% an weiblichen Anteilseignerinnen. Das ist auch so das Ziel, natürlich da auch über eine digitale Plattform einfach einfachere Zugänge zu schaffen. Und das sind so die Hauptgruppen bei Unternehmen, sind es eher aktuell auch noch jüngere Unternehmen, eher KMUs, denen auch einfach aktuell wirklich die lokale Wirkung wichtig ist. Und weil da sind wir auch noch nicht so weit, dass wir da alle Daten so liefern könnten, dass du sie dann auch tatsächlich eins zu eins in einen CSR-Bericht übernehmen könntest, sondern das geht auch um die Geschichte, um Teilhabe, auch um unternehmerische Verantwortung, wenn wir mit denen gesprochen haben, zu sagen, ja, wir wirken hier oder wir arbeiten, wir haben hier unser Unternehmen. Wir wollen hier auch darüber hinaus wirken, über das, was wir als Unternehmen konkret tun und dann eben eine lokale Energiegenossenschaft unterstützen, weil natürlich die Unternehmen dann auch meistens auch an die Energiewende glauben und die auch fördern wollen. Wir haben jetzt noch kein Gasunternehmen gehabt, was über unsere Plattformanteile gezeichnet hat, aber vielleicht wollen auch die ihr Risiko reduzieren.
Vielleicht gibt es ja ein paar geopolitische Anlässe, um sich damit auseinanderzusetzen. Aber weil wir gerade bei Zahlen sind, sprechen wir mal über das Geschäftsmodell. Jetzt mal unabhängig von der Größe der derzeitigen Assets, die ihr habt oder dem Volumen. Wie verdient ihr Geld daran? Sozusagen, wie funktioniert das Geschäftsmodell? Und wie viel mehr müsst ihr sozusagen durch die Plattform schleusen, damit es dauerhaft sich refinanziert?
Also wir erhalten einmal von den Genossenschaften auf Basis des Volumens eine Software-Fee, weil wir ihnen ja quasi eine technische Plattform bereitstellen, über die sie neue Mitglieder gewinnen können. Dann haben wir zusammen mit den Genossenschaften überlegt, was das fairste Modell ist. Ist eine Flat-Fee, ist es eine volumenbasierte Fee? Und unser Ziel, also für uns ist ja wichtig, mehr Menschen in Genossenschaften zu bekommen und da einfach mit den Genossenschaften allein zu sein. Deswegen war die volumenbasierte Fee da. Das sind 5% für die quasi Bereitstellung der technischen Möglichkeit, dass sie Mitglieder über unser System oder unsere Infrastruktur gewinnen können und von den Partnern auf der anderen Seite, insbesondere größere Banken, mit denen wir sprechen, das ist eine Plattform-Access-Fee als monatliche, dass du halt einfach auf die ganzen Daten die API zugreifen kannst, dass die Daten aktualisiert werden. Das sind ja auch Kosten. Jeder Nutzer, der von extern kommt, kostet uns ja auch Geld, um das abzubilden. sind so die beiden Hauptkomponenten. Dazu sind wir aktuell mit vielen Genossenschaften in Gesprächen, die haben ja auch riesige Projekte, die sie finanzieren wollen, wo wir mit insbesondere GLS Crowd eine Kooperation haben. Das heißt, größere Projekte können wir quasi durchschieben zu denen, halten dafür erstmal aktuell eine erfolgsbedingte Fee auf Basis des Volumens, was dann darüber kommt. Aber das Ziel ist auch da, das noch einfacher zu strukturieren, dass am Ende alles, was du quasi angenommen, jedes Geld, was in Genossenschaften reingeht, auf irgendeinen Weg über unsere Infrastruktur läuft und wir immer ein bisschen mitverdienen. Und es ist so, dass es für die Genossenschaften natürlich einen erheblichen Mehrwert schafft. Und klar, für die Partner, die die Plattform Access Fee haben, die bekommen auch einen Teil des Revenue Shares ab, sodass sie ab, je nachdem wie hoch der ist, relativ schnell auch mehr Geld verdienen können, als sie über die Plattform Access Fee an uns bezahlen. Sodass es im Best Case, und das sehen wir ja auch über die ersten Partner, die live sind, ein schönes Win-Win-Win-Geschäft. Das heißt, die Genossenschaft gewinnt, wir gewinnen, der Partner gewinnt und am Ende gewinnt halt auch der einzelne Zeichner oder die Zeichnerin, weil sie ist es ja, die aktiv die Welt verbessert und dann auch über Dividenden wiederum profitiert.
Wer war eigentlich die erste Person, die gezeichnet hat? So typisch Mama, Tante, Oma oder war es jemand, der zufällig bei Google gefunden hat?
Nee, also die erste Person war ein Kumpel, der so richtig in so, wie nennt man das, in so ein Fintech-Fanatisch ist und ich glaube auch wirklich in auch in der Fintech-Industrie arbeitet und darf viel machen. Wir hatten gesprochen, ich glaube, er wollte es einfach mal ausprobieren. So, was hat funktioniert? Das war cool. Das war so der Erste. Und so danach kamen dann auch Freunde, Family. So klar, also ich habe auch durch den vierten Tag dann, ich war irgendwie der sechste Kunde bei uns selbst. Also das war ein bisschen schade, mal die eigene Plattform zu testen und selbst Genossenschaftsanteil zu zeichnen. Aber genau, mittlerweile, es kamen dann immer irgendwie Leute dazu, die man nicht kannte. Und als die erste Person, wo man keinen Bezug zu hatte, weil das war ein cooler Moment. Das war so Mitte April, also 15, 16 Tage nach quasi Go Live. Also, okay, wir haben so, kennt denn jemand? Und niemand kannte ihn. Und dann gegoogelt, das hat aber, das, keine Ahnung, das war jetzt auch kein, das war jetzt auch kein besonderer Name oder so. Aber es war wirklich, das war so ein cooler Moment. Und weil es war so, okay, keine Ahnung, wo kommt denn die Person plötzlich her? Und das war tatsächlich über ich habe LinkedIn angefragt und war so immer innerhalb meines LinkedIn-Spektrums. Also,
aber, ja. Aber zeig vielleicht jetzt mal auf, was wäre sozusagen die notwendige Skalierung, die ihr braucht. Also 20.000 Assets under Management ist super Ergebnis fürs erste Jahr.
Voll, ohne Euro Marketing.
Ja, also, genau.
Ich bin happy, hättest du mir das vom Jahr gesagt.
So, aber wo muss die Kurve hingehen? Also muss es die klassische J-Curve sein wie in einem klassischen Startup oder sagt ihr, ihr könnt auch organisch wachsen?
Ja, nein, also wir wollen hart skalieren und auch jetzt dann über Energiegenossenschaften hinauswachsen, über Deutschland hinauswachsen. Das heißt, wir brauchen schon diesen Hockeystick. So, aber tatsächlich ist das, einmal haben wir dann so ungefähr 50 Millionen Euro und dann sind wir sehr profitabel, ohne wir die Plattform Access Fee wegnehmen und wir berechnen mit 40% an quasi Revenue Share Abgabe. So mit der Plattform Access Fee. Revenue Shares sind so zwischen, nach dem geplanten Setup, so zwischen 20 und 30 Millionen Euro, die wir jedes Jahr abwickeln müssten, um profitabel zu sein. Aber unser Ziel ist mehr. Also es ist auch einfach viel mehr Geld, was benötigt wird. Allein in der Energiewende reden wir davon, dass da hat die Heinrich-Böll-Stiftung eine Studie gemacht. Die haben 176 Milliarden Euro ist das Potenzial, was Bürgerinnen und Bürger bereit sind, selbst in die Energiewende zu stecken. Also das ist halt auch das Ziel für uns. Plus, weil am Ende des Tages bin ich überzeugt, wenn das ermöglichen, dass Menschen an der gesamten Infrastruktur, also über die Energie hinaus beteiligt sind, dann kann man da, also erstmal ist eine sehr, sehr große Menge Geld erforderlich, um dieses Land auf den Stand zu bringen, wo wir eigentlich sein sollten, infrastrukturtechnisch. Und genau, also das Potenzial ist da und so viele profitable Sachen braucht es nicht. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, wie viel Finanzierung wir wirklich brauchen. Also da ist mein Ding natürlich immer der, so wenig wie möglich und so viel wie nötig.
Ja. Jetzt hast du so eine Zahl wie 50 Millionen, bräuchtet ihr mal so in den Raum geworfen. Ich finde das ja super, aber in dem Bereich, wo es um Wirkung, um soziale, ökologische Nachhaltigkeit geht, führt das oft zu Stirnrunzeln und Augenbrauen hochheben, wenn jemand kommt und sagt, ja, wir müssen hier Millionen und Milliarden investieren. Zumindest ist das meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dich auf eine Bühne bei einem Impact-Entrepreneur-Treffen stellst und sagst so 50 Mille, da geht's langsam los, dass es sich lohnt. Also vielleicht lass uns daran teilhaben, wie du das erlebst, aber auch, warum ist es notwendig, dass wir größer denken, wenn wir Veränderungen hervorrufen wollen?
Also ich bin, hätte auch ein bisschen geschädigt durch die lange Jahre auch in der Finanzindustrie. Mhm. So, da sind plötzlich 50 Millionen Euro, ist jetzt gar nicht mehr so viel Geld. Weil, keine Ahnung, das ist ein kleiner Fonds im Verhältnis. So. Aber es ist halt einfach, wir brauchen das Geld. Ich glaube, was ich ganz oft erlebe, ist so, und das ist schade, weil da sind sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr idealistisch haben, die Bock haben, die Veränderung haben wollen. Und Geld wird immer als böse gesehen. Ne? So Finanzindustrie ist, es ist irgendwie shady, es ist Ding. Und man will am liebsten gar nichts mit Geld zu tun haben. Mhm. So, aber wir müssen alle Geld verdienen. Ne? Also auch jeder soziale Unternehmen muss Geld verdienen. Genossenschaften handeln gemeinwohlorientiert, müssen aber auch Geld verdienen. Ne? Wenn die kein Geld verdienen, wir haben Prüfverbände, die sie regelmäßig prüfen und so weiter. So, die müssen auch Gewinne erwirtschaften. Und das ist wichtig. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem, dieses, wir machen uns nicht ehrlich, dass wir einfach große Summen brauchen. Wenn wir das nicht schaffen, das Geld zu verschieben, dahin, wo es nötig ist, weil, wenn wir uns angucken, alleine wie groß auch Instagram, das ganze Impact Investing, wie Bereich wieder angewachsen ist, auch volumentechnisch, gehen wir von wenigen Prozenten im Vergleich zu dem, was nicht in Impact Investments steckt oder nur ESG Investments, mhm. Die klassische, was allein im Aktienmarkt täglich bewegt wird. So, das sind Milliarden, Billionen an Euro. So, und wir es nicht schaffen, uns ein Bewusstsein dafür zu haben, dass wir diese Geldströme in ihrer Gesamtheit oder zumindest in dem großen Teil umlenken müssen, funktioniert es nicht. Weil am Ende des Tages, wenn genug Geld in Kohleindustrie fließt, weil alle sagen, das ist für uns rentabler, profitabler, das ist besser, dann wird am Ende dort bleiben, die werden wachsen und dann können wir idealistisch sein, wie wir wollen. So, dann werden wir alle so in einer tollen, kleinen, idealistischen Bubble hocken. So, aber am Ende halt trotzdem bei, weiß ich nicht, 3 Grad Erhöhungen rauskommen oder die bei dieser Klimaziele nicht einhalten. Weil auch dort steht drin, dass wir, wie viel Geld wir umschieben müssen. Und das ist eines der großen Ziele auch der Europäischen Union, die Geldströme umzulenken. Und da sind 50 Millionen Euro nichts. Mhm. Also dann reden wir davon, dass wir, das können wir nicht nur alleine, wir müssten ganz viele neue Player entstehen oder noch mehr alte Player mal auf die Idee kommen, echt positive Impact zu schaffen und nicht für die DWS vielleicht zu viel Greenwashing zu betreiben. Weil da reden wir von eigentlich mehreren Milliarden oder Millionen Euro, die jedes Jahr aus der Finanzierung von fossilen Energieträgern, klassischen Industrien, umweg einfach hin müssen zu erneuerbaren Energieträgern, sozialen Themen, also einfach alles, was innerhalb der SDGs quasi wirkt.
Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, auch ihr sucht oder würdet gerne Impact Investing haben. Da reden wir über so eine spezielle Form von Kapital, das sozusagen ja auch nach Marktmechanismen in Unternehmen investiert wird, aber eine positive soziale oder ökologische Wirkung verlangt und auch messen möchte, um es sozusagen mit dem eingesetzten Kapital in Verbindung zu bringen. Das ist ja der Punkt, an dem viele auch Impact-Startups oder Unternehmen scheitern. Ihre positive soziale Wirkung und ökologische Wirkung, die sie formulieren, auch zu beweisen. Mhm. Wie geht ihr mit diesem Zwiespalt um? Habt ihr da schon einen Weg gefunden? Mhm.
Also es ist auch, würde ich da sagen, so ein kontinuierliches Learning by Doing ein bisschen. Also ein Glück, also wir haben angefangen ursprünglich mit dem Modell von Fineo, dieser Wirkungstreppe auch. Und dann diesem IOOI, also eine Input, Output, Outcome, Impact. So, um das dahingehend zu machen. Also, wir waren ja auch bei euch in der Public Value Academy und haben da mit den Luma, das ist ja auch quasi auf diesem Modell mit aufsetzt, nochmal gearbeitet, es hilft immer wieder, wir versuchen uns regelmäßig aktiv damit auseinanderzusetzen. Es ist sehr, sehr schwer immer noch, auch aus dem Outcome, insbesondere dem Impact, den wir ja nachweisen können, zeigen können, eine Zahl zu extrahieren, zu sagen, okay, was ist das jetzt wert, dass am Ende im Outcome neue Personen Genossenschaftsmitglieder geworden sind und im Impact mehr Personen nun tatsächlich teilhaben an der Energiewende, die davor es gar nicht wussten, dass es Genossenschaften gibt. So, was ist da die Zahl? Oder auf der anderen Seite, wie berechne ich jetzt den Mehrwert für eine Genossenschaft, die bei uns Mitglieder gewinnt, die sie sonst nicht geworden hätte? So, das können wir innerhalb von jetzt innerhalb des Modells zeigen, aber dieses so eine klassische KPI dahinter setzen. Mhm. Das ist echt tricky und das strugglen wir, weil das ist das, was du eigentlich ja in einem Finanzfonds bräuchtest. Das ist ja alles andere, sind ja auch Zahlen, KPIs. Mhm. So. Und das ist das Einzige, was so, so, okay, wie können wir das machen und umsetzen und zeigen, ohne dass wir es immer dann erklären müssen, sondern dass es quasi sofort verständlich ist. Und das haben wir noch nicht, ehrlicherweise, sondern wir haben aktuell so noch ein Stadium davor, sagen, okay, diese Wirkung haben wir, diese Wirkung können wir auch auf Basis der Daten, die wir haben, zeigen, auf Basis von Umfragen, die wir dann mit den Nutzern und Nutzern machen und Daten dort erhoben haben, zeigen. Aber es ist halt auch viel, viel schwieriger, das tatsächlich nachzuweisen, als es die klassischen Finanz-KPIs ist, weil die Daten hast du. So ganz viel bei Wirkung ist halt auch, du musst es erstmal abfragen. Ich muss erstmal wissen, okay, so kannte die Genossenschaft davor schon oder nicht? Ist es euer erstes Genossenschaftsinvestment gewesen oder nicht? Weil das macht einen erheblichen Unterschied aus. So, und ich bin ganz happy, dass der Großteil, also 70% bei der letzten Abfrage Ende letzten Jahres angegeben haben, also dass sie noch nie vorab in der Genossenschaft investiert haben und ein Großteil gar nicht wusste, dass das überhaupt geht. Also, dass sie da zeigen können, okay, eine Outcome-Impact haben wir in den Bereichen, aber das ist auch weil sich der ganze Bereich super, super schnell entwickelt, ist es so ein Versuchen als kleines Unternehmen am Ball zu bleiben, dabei zu bleiben, zu machen, und da bin ich ganz happy, dass es einmal in Luma gibt, weil es wirklich hilft, aber auch Fineo mit der Wirkungstreppe. Es ist schwierig. Also es ist, glaube ich, einfacher, kein Startup sein zu wollen.
Absolut. Also wir haben ja schon besprochen, keiner weiß, was man eigentlich macht. Man muss es jedem erklären. Es gibt kein Geld. Seine Wirkung ist schwer nachzuweisen. Und trotzdem machen es ja viele Gründerinnen und Gründer, weil sie eben das Bedürfnis haben,
auch intrinsisch zu verändern.
Ja, klar.
Also ist ja für, ich finde es ja auch toll, wenn ich es dann sehe. Es ist ja auch so ein Moment der eigenen Rechtfertigung irgendwo so. Ja, klar, wollen wir auch alle Geld verdienen, aber es kann ja erzählen, als ich das dann das erste Mal gemacht habe, nach Umfragen mit dem IOI und was ist so gemacht. So, und hast du es dann gesehen und dann hat es Klick gemacht. So, das ist, ach krass. Das ist die Wirkung, die haben wir, die können wir in der Kette quasi von dem, was wir reingeben, bis zu dem Impact, der rauskommt, halt nachvollziehen. Und das ist schon ein Moment gewesen, der war geil. Also der war wirklich so dieses, ja, genau deswegen mache ich das. So, da macht es auch, es ist auch so, weiß ich nicht, vielleicht auch nochmal, deswegen sitzt man halt auch nachts um 12:01 noch da und boardet noch die nächste Genossenschaft auf die Plattform, weil es halt dann nicht nur um einen Euro mehr geht oder weniger geht, sondern halt auch um wirklich einfach so ein positives Gefühl, aber auch tatsächlich positiven Outcome bei den einzelnen Personen, die dann über uns überhaupt auf Genossenschaften stoßen und Anteile gezeichnet haben und vielleicht einfach tatsächlich endlich das Investment gefunden haben, was sie ganz lange gesucht haben und so. Und das ist tatsächlich, das ist einfach schön.
Du hast gerade gezögert, du hättest auch 3:30 Uhr morgens sagen können, denn wir wissen alle, wie die Realität aussieht. Aber es ist eine interessante Frage, auch für mich, weil viele Menschen, die in diesem Bereich gründen, haben so einen Weltschmerz, den sie übersetzen wollen in Selbstwirksamkeit, indem sie dann also ein Unternehmen gründen und sagen, wir verändern jetzt die Welt. Und dann sitzen sie 3 Jahre später da, nachts um 3:30 und es ist immer noch schwer. Was macht das mit einem und wie gehst du damit um, dass es eben alles länger dauert, als wenn du mit dem Pitch-Deck von einem MBA aus einem MBA rausmarschierst und die erste Mille schon bekommst, einfach nur, weil du irgendwo auf der Bühne standest?
Ja, also ich meine, es ist so, ehrliche Antwort ist, ich ärgere mich schon auch manchmal, du siehst dann auf LinkedIn immer die tollen Geschichten und dann so AI-Startup hier, AI-Startup da und ich denke mir so, ja, also ich meine, kann das nicht klar, was die jetzt machen wollen? Und warum bekommen die 5 Millionen Euro Pre-Seed und ich struggle hier für, weiß ich nicht, ne, 500.000 oder so rum? Andererseits ist es dann auch so, dass ich mir denke, es ist halt auch, vielleicht ist es schwer auch besser, vielleicht ist es auch so ein Selbstschutzmechanismus. Es ist halt auch, vielleicht gehe ich lieber den harten Weg. Und es hat ja auch, also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir vor einem Jahr Investment bekommen hätten, ob wir uns wirklich so viel Mühe gegeben hätten, noch Wege zu finden, Geld zu verdienen, tatsächlich mit Genossenschaften zu sprechen oder ob wir nicht einfach gesagt hätten, ja geil, jetzt lass mal verbrennen. Was ja dann ganz oft passiert, ne? So, da kommt ja dann wenig rum. Sonst, keine Ahnung, ich lebe in Leipzig, aber nicht in München oder Berlin, so, vielleicht ist es auch nicht so einfach, vielleicht muss man da auch ein bisschen resilienter sein, dann einfach selbst. Oder man redet sich zumindest ein, dass man es sein muss. Und auf der anderen Seite gibt es ja trotzdem sehr, sehr positive Rückmeldungen, ne? Also, keine Ahnung, wir sehen, dass wir, was also die Medien angeht, sehr, sehr viel Zuspruch bekommen, wenn wir aus der ganzen erneuerbaren Energie-Bubble super viel Rückhalt bekommen. So, wir waren halt jetzt beim ESG Transformation Award in der Finalrunde, haben dann nicht gewonnen, was okay ist, weil das jüngste Unternehmen, das gewonnen hat, 20 Jahre alt war. Mhm. So, und wir so gerade quasi den Gesellschaftsvertrag vorliegen haben. Und das ist einfach super, auch als wir dann da waren, der Zuspruch dahin zu, auch von klassischen Banken, von der LBBW, die gewonnen hatten. Es ist einfach, das hilft zu sehen, okay, man ist am richtigen Weg. Und auch von den Genossenschaften, die dann auch kommen, dass man das Problem, was man lösen will, löst. So, wo ich am Anfang ja auch Angst hatte, dass wir wollen Genossenschaften das überhaupt. Mhm. Und da kann ich jetzt einen Haken hinter machen, auch weil wir sehr, sehr viel einfach Inbound-Anfragen kriegen. Mhm. Was ein bisschen schade ist, weil ich würde gerne auch da stärker wieder in Outbound gehen, um da auch wieder aktiver zu sein. Und es ist so, es ist ein Luxusproblem in dem Fall. Und das schafft ja auch einfach in dem Moment, okay, das, was man machen will, hat einen Wert. Der Wert wird von verschiedenen Personen gesehen. Vielleicht nicht direkt von dem klassischen VC, der, weiß ich nicht, gewohnt ist, dass da jemand von einem MBA kommt und, weiß ich nicht, dann das AI-Startup macht und so sehr, sehr klassische Themen. Das ist okay. Ich bin dann so im Nachhinein dankbar, dass wir keine Messen bekommen haben, weil wir da viel, viel mehr tatsächlich fokussieren mussten. Mhm. Andererseits natürlich auch manchmal so dieses, nee, wenn wir alle immer nur erzählen, dass die Welt besser werden muss, so, aber niemand dann wirklich bereit ist, dann auch Geld in die Hand zu nehmen, dass die Welt besser wird, ist dann halt auch so ein Moment, wo ich mir oft denke, naja, ganz viele Impact-Investoren haben halt Impact auch nur als nettes Passwort stehen und es ist ihnen egal. Das ist dann eher so mein Ding, das finde ich schade und traurig. Mhm. Bei einem klassischen VC, wo ich weiß, dass es da nur um Geld geht, ist es Risikominimierung, jemanden zu nehmen, der halt von einem MBA kommt, am besten auf einer privaten Hochschule, mit, keine Ahnung, auch familiärem finanziellen Rückhalt. So, und halt das ist so irgendwie so ein Zwiespalt, der auch, keine Ahnung, der verändert sich ja auch. Die eine Woche ist es dann mehr Regal, die andere Woche ist es dann mehr, oh, es ist schon wieder das nächste AI-Teil-Startup gegründet worden, was 5 Millionen Euro Pre-Seed hat, ohne dass sie live sind oder so.
Wobei ich ja andererseits immer denke, wenn der 27-jährige Seriengründer bei seiner 6. Gründung ist, würde ich mir als Investor auch Gedanken machen, ob der wirklich überzeugt von seinem eigenen Produkt ist. Während der Impact-Gründer, der nachts um 3:30 sich die Nacht um die Ohren schlägt, vielleicht, wenn das Geschäftsmodell funktioniert, der geht wirklich als Letztes von Bord.
Ja, klar. Aber es ist ja, wenn ich mir dann auch die VCs angucke, wer da arbeitet, das ist so das Thomas-Prinzip, ne? Thomas stellt Thomas ein, so. Die haben alle, die kommen alle aus einer gewissen Bubble, um es mal nett zu formulieren. Ganz oft, die haben ein MBA und da haben wir dieses Peer-Group-Denken. Das ist der Gründer mit MBA, der vielleicht jetzt keinen Impact macht, sondern also nicht das gleiche BWL-Studium hinter sich hat. Das ist dann einfach eine persönliche Nähe. Das ist so. Mhm. Das ist ja auch das Traurige, dass in allen Bereichen ganz oft so ist. Und in Deutschland sehr, sehr stark so dieses Prinzip, weil so ja wenig Veränderung reinkommt. Und vielleicht auch wir deswegen als Land da sind, wo wir sind. Und auch ganz viele VCs da sind, wo sie sind und eben nicht top performen mit ihren, weiß ich nicht, 10x, sondern auch eher sich überlegen sollten, naja, wenn alle das gleiche Copycat investieren, dann ist vielleicht eins erfolgreich, ja. Aber die anderen 5, weiß ich nicht. So, und dann, ne, sowas kommt bei Impact-Startups nicht und da gibt es ganz viele, die machen halt wirklich zum Teil sehr besondere Sachen, wo da vielleicht auch nicht jeder Euro schon so gerechnet wurde, dass er gerade optimal auf dem Businessplan ist, aber wenn man sich das tiefer anguckt, dann kann man den intrinsischen Wert der Unternehmen erkennen und weiß, okay, wenn die einmal am Markt sind, dann sind die auch so fest angebunden, weil dieser emotionale Wert, dieses Schlagwort Purpose, hat ja einen Wert, hat ja auch einen Wert für andere Unternehmen, wenn sie mal angebunden haben, für Mitarbeitende, alle. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass langfristig Impact-Unternehmen definitiv ertragreicher oder wertvoller für die gesamte Gesellschaft sind.
Ja. Jetzt haben wir so schön gesagt, manchmal ist Einschränkung dann auch, erzeugt Resilienz und Kreativität, aber wir waren ja vorher schon dabei, es braucht Veränderung, es braucht mehr Kapital, es braucht sicherlich auch regulatorische Veränderung. Wenn du jetzt eine Wunschliste zum Abschluss hättest, so 3 Dinge, die sich im nächsten Jahr verändern sollten, was wären so die, wo du sagst, das würde zumindest dem Bereich Energiewende am meisten helfen?
Also Katharina Reiche sollte nicht eine Bundeswirtschaftsministerin sein. Wenn ich einen Wunsch hätte, das würde mir völlig reichen. Weil diese Unsicherheit, die daherkommt einfach, mit jeden Tag irgendeinem neuen Statement, einer neuen Regel, dass ich meine, die Handwerker zu vergraulen, auf der anderen Seite die erneuerbaren Energienproduzenten zu vergraulen und ganz viel Unsicherheit in dem Markt zu schaffen, auch weil sie ja offensichtlich manchmal auch Fake News verbreitet. Das ist ganz, ganz gefährlich, weil das, wenn am Ende überlegt dann auch jede Genossenschaft zweimal, okay, bauen wir jetzt das Projekt oder nicht, weil wir wissen ja gar nicht, wie die Finanzierung aussieht, weil halt ganz viel unsicher ist. Also diese grundsätzlich diese Unsicherheit, die muss weg. Und das ist ein immenses Dilemma. Also das kommt dann aktuell federführend aus dem Wirtschaftsministerium. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass wir uns wieder darauf fokussieren, dass Nachhaltigkeit, und zwar in allen Belangen, jetzt über das E im ESG hinausgehen, also auch soziale Nachhaltigkeit, dass das wichtige Kriterien sind und dass wir als Europäische Union damit vielleicht tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil kreieren könnten, wenn wir die Ideen, die wir auch im Green Deal hatten, jetzt wirklich durchziehen und nicht beim ersten Gegenwind sofort anfangen, das wieder aufzuweichen und eine Rolle rückwärts zu machen. Weil ich meine, der Rest ist weg. KI wird nicht in Europa entstehen. So, ich kenne keinen, der irgendwie en masse europäische Modelle benutzt, sondern wir nutzen die aus den USA und dann, ne, wir sehen, was in China passiert. Und das geht in ganz vielen Bereichen so. Die Autoindustrie, also die ist ja auch nicht mehr das, was sie mal war, sondern wir sehen, wirklich gute Elektroautos kommen nicht aus Deutschland. So, das heißt, wir haben gar nicht mehr super viele Sachen. So, aber Nachhaltigkeit, tatsächlich die Idee, wie wir verschieden über Branchen hinweg Nachhaltigkeit ganzheitlich betrachten können. So von der Finanzindustrie angefangen, bis dann aber auch hin zum lokalen Bäckermeister quasi, der, weiß ich nicht, in der Südvorstadt seine Bäckerei betreibt. Damit könnten wir was schaffen, was dann tatsächlich auch anschlussfähig wäre, vielleicht zu ganz anderen Teilen der Welt. Ne? Also wenn ich nach Afrika gucke, die haben ja auch Bock auf Nachhaltigkeit. Mhm. Und da könnte man richtig, richtig viel schaffen. Und da fehlt aber irgendeine Region oder auch ein Land oder diese Vorreiterrolle, die wir hatten und jetzt aber auch sukzessive an China verlieren, weil die keine ideologischen Debatten über fossile Energie führen, sondern die haben sich das aufgerechnet, hingeschaut und projektieren in einem Jahr mehr Solarenergie als wir in 20. So, und das ja nicht, weil sie irgendwie linksgrün wären in Peking. So, und das ist meine Angst. Am Ende sitzen wir sonst hier in einem Kontinent, der, weiß ich nicht, da kann man sich angucken, wie schön es war vor 200 Jahren oder vor 100 Jahren, weil wir die Letzten sind, die Verbrenner fahren. So, und Stahl noch klassisch herstellen. Und hier gerne, weiß ich nicht, also, das ist so meine größte Angst und alles, was dem entgegenwirkt, wo wir sagen können, lass uns als Europa bitte, also als Europäische Union da was machen, das wäre mein Wunsch. Also, Green Deal, bitte beibehalten, bitte stärken, bitte weitermachen und bitte Wirtschaftsministerium mal schauen, ob wir da nicht jemanden haben, der neue Ideen reinbringen kann.
Also Shots fired zum Abschluss, finde ich gut. Nathanael Mayer von Valo Verde über die Energiewende und wie man in sie investieren kann, unter anderem mit seinem Startup. Mehr zu Nathanael und Valo Verde gibt es wie immer auf unserer Webseite publicvaluehub.com. Und diese Folge der Impact-Runde und alle anderen gibt es bei Spotify, Apple Music bzw. Apple Podcasts und überall anders, wo man sie runterladen und anhören kann. Vielen Dank, dass du da warst, Nathanael.
Sehr gerne. Danke, dass ihr da sein durfte. Hat Spaß gemacht. War richtig cool. Danke.